Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir hören nicht auf, ganz im Gegenteil, wir werden unsere Aktion noch ausweiten. Das hören wir von den Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation in verschiedenen Interviews. Also die, die sich festkleben an Straßen, an Gemälden, die letzte Woche schwer in die Kritik geraten sind nach dem Tod einer Fahrradfahrerin in Berlin. Und eben der Frage, die dann aufkam, war der durch die Klimabewegung verursachte Stau auch mitverantwortlich, dass die Rettung für die Frau zu spät kam? Da muss man an dieser Stelle dazu sagen, es gibt jetzt mittlerweile unter anderem auch von der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte Berichte der Rettungsärzte, dass dieser Zusammenhang wohl nicht besteht. Nichtsdestotrotz, die Forderungen von Unionspolitikern werden jetzt lauter, dass solche Protestformen strenger bestraft werden müssen. Genug Stoff zum Diskutieren mit dem Politikwissenschaftler Michael Koss und auch genug frische Anlässe. Wir haben es gerade auch in den Nachrichten gehört. Es gibt jetzt in Berlin schon wieder an mindestens 4 Kreuzungen Protestaktionen, festgeklebte Demonstranten. Sie beschäftigen sich ja viel mit der Frage, wie funktionieren Demokratien eigentlich? Gehört diese Form von Protest für Sie dazu?
Proteste gehören auf jeden Fall dazu. Diese Form von Protesten, die ja erstmal gewaltfrei sind, gehören, ich taste mich mal vor, gehören auf jeden Fall erstmal nicht dazu. Dazu gehören impliziert ja so ein bisschen, es ginge nicht ohne. Da würde ich dann aussteigen. Ne? Ich finde daran so bemerkenswert, wenn ich die Frage ein ganz bisschen drehen darf, in welchem Ausmaß es hier um Wissen geht in diesem Konflikt. Und deswegen glaube ich, das triggert auch so viele Leute an der Sache. Weil ja nur wirklich nur sehr, sehr wenige Leute bestreiten würden, dass die Gründe, die Klimaaktivistinnen da anführen, per se richtig sind. Ja? Es gibt ein Problem, wir haben da einen Klimawandel und wir müssen was dagegen tun. Ja? Und deswegen, glaube ich, geraten einige so relativ schnell in die Defensive und dann geht's halt ins Überschießende und dann hier sollen die jetzt alle in den Knast und ich meine, wir haben Gesetze, die Leute, die Nötigung betreiben und so weiter, gegebenenfalls fast im Wortsinn ja aus dem Verkehr ziehen, ne? Alles da. Mhm. Aber ich glaube, deswegen geht's so hoch her und das finde ich jetzt spannend, dass mal wieder mit Wissensbeständen gearbeitet wird, ja, und die da so stark protestieren, sind sich, und das finde ich paradox, mit denen, die das Ganze völlig von sich weisen und ganz vehement dagegen sind, sind sich beide einig.
Also Klimaleugner meinen Sie auf der anderen Seite?
Genau, dass alles mit allem zusammenhängt. Ja? Die Klimaleute sagen, ne, wir haben diese postkolonialen Probleme, wir haben die Ungerechtigkeit in der Welt, wir haben deshalb die Migration und so weiter und so fort. Und die anderen, ja, bei denen sind das dann meinetwegen Verschwörungstheorien, aber die sagen auch, ja, das ist ja, da gibt es so eine Elite und die machen das alles und die schicken die vor und so weiter. Das finde ich spannend, ob jetzt einer an der M10 klebt oder nicht, da bin ich jetzt erstmal ein bisschen entspannter.
Okay, solange halt nichts passiert.
Genau.
Ich mache es doch mal wieder noch eine Nummer kleiner. Oder vielmehr nehme diesen Gedanken auf, den Sie gerade da auch geäußert haben, dass ja eigentlich alle oder fast alle sagen, ja, die Notwendigkeit oder der Gegenstand der Proteste, das ist ja unumstritten. Wir brauchen dringend einen besseren Klimaschutz. Wir müssen da schneller vorankommen. Aber gerade weil es ja diese große Gummiwand ist, gegen die man immer wieder prallt, dass ja eigentlich alle sich da einig sind und trotzdem eben gerade eine junge Generation, die es länger betreffen wird als andere, sieht, aber euer Handeln, das politische Handeln, reicht bei Weitem nicht, um dieser Herausforderung eigentlich gerecht zu werden. Ich glaube, das ist der entscheidende Trigger für diese ja fast schon verzweifelten Aktionen.
Genau, und das wäre der Grund, warum eben, ich meine, die meisten von uns, wenn wir von Dingen überzeugt sind, handeln wir ja entsprechend, würde ich jetzt schon sagen. Aber hier beinhaltet dieses Handeln natürlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen ökonomischen Abstieg. Ne? Es ist mindestens das dritte Carport, auf das die allermeisten verzichten müssen. Für manche ist es aber auch viel mehr, weil ressourcenfreundlich formuliert mindestens falsch eingesetzt werden. Und viele auch werden auch komplett falsch verteilt, schon im Vorhinein, sage ich mal. Und deswegen ist man oder sind nicht wenige relativ verzweifelt auf der Suche nach Abwehrmechanismen, sage ich mal. Ja? Und ja, da kommen dann, glaube ich, auch diese vermeintlichen Fake News ins Spiel, ja, die ja eben nicht, das entnehme ich einem Buch eines Kollegen von mir, den ich persönlich nicht kenne, aber das Buch schätze ich sehr. Darf ich das hier sagen?
Ja.
Nils Kumka, ja. Ich glaube, das heißt auch alternative Fakten. Also für mich ein Augenöffner. Der sagt, das sind eigentlich sowas, ist sowas wie ein kultureller Code, mit dem man kommuniziert, dass man sich davon nicht beeindrucken lässt. Finde ich eine super Idee. Es geht gar nicht darum, das zu glauben. Also das tun dann eben wirklich nur die ganz, deswegen hatte ich das vorhin gesagt, ne, die ganz Verzweifelten, die sind bei der QAnon-Seite oder so. Ne, die glauben an eine riesige Verschwörung, großer Austausch, da gibt es ja auch einige. Mhm. Aber mittendrin sind eben Leute, die sagen, das ist jetzt hier meine Wahrheit. Und damit sagen die nicht, es gibt zwei Wahrheiten, sondern damit sagen die, eure interessiert mich nicht. Super Gedanke.
Wie reagiert man denn? Das ist ja eine Frage, Sie haben es, glaube ich, gerade schon kurz ein bisschen gestreift. Diese Forderung, die da jetzt aufkommt, härter bestrafen. Denn wir sehen, das sind relativ minimale Aktionen. Ja, das sind Ordnungswidrigkeiten zum Teil, die werden dann mit Tagessätzen oder vielleicht mal einer kleinen Geldstrafe geahndet, haben aber natürlich Riesenauswirkungen. Deswegen kommen jetzt Politikerinnen, Politiker der Union auf die Idee zu sagen, wir brauchen härtere Strafen. Es gibt, das kann ich vielleicht da noch anführen, in Bayern jetzt sogar die Situation, dass da ein Klimaaktivist, nachdem er sich morgens schon am Stachus in München festgeklebt hatte, dann am Nachmittag nochmal vorsorglich in Haft gekommen ist für 30 Tage. Härtere Strafen?
Nein, in fast allen Fällen, in denen man diese Art von Diskussion führt, geht es, wenn überhaupt, darum, die vorhandenen Möglichkeiten des Rechtsstaats eben anzuwenden, was meines Wissens auch geschieht. Also wenn mir bisher in meiner Lebenswelt solche Proteste begegnet sind, waren die Leute immer gerade von der Polizei eingesammelt. Also von daher habe ich da jetzt überhaupt nichts auszusetzen. Ich will aber auch nicht verhehlen, um irgendwie ein bisschen Ausgewogenheit hier vielleicht reinzubringen, die ich auch so empfinde, dass ich manchmal diesen Protesten auch eine gewisse narzisstische Note nicht absprechen kann. Bei allem Respekt sozusagen davor, hier möchte man sich aber auch vermärtyrern. Und natürlich, zum Tango tanzen gehören zwei und da findet sich auch immer irgendwo noch ein CSU-Politiker, der dann eben genau auf das, dass die Einladung anspringt, sage ich mal.
Ich würde ja gerne mal so ein kleines Strategiegespräch führen mit so den Vertreterinnen und Vertretern der letzten Generation, weil ich so das Gefühl habe, dass sie es klüger machen können. Es gab jetzt am Wochenende in den Niederlanden, in Amsterdam am Flughafen eine Aktion, da haben dann die Aktivisten Privatflugzeuge beim Starten gehindert.
Ja? Sagt meine Frau auch immer.
Wo witzig. Ich dann sage, ne, das alte Motto, eat the rich, also mach Koalition, ja, oder Büchner hat es schöner gesagt, ne, Friede, den Hütten, Krieg, den Palästen. Also dass man einfach deutlich macht, und das ist ja auch faktisch belegbar, die Reichen und Superreichen, die einen wirklich enorm hohen CO2-Ausstoß persönlich auch mitverantworten, dass man die erstmal adressiert und nicht den Urlaubsflieger nach Mallorca, nicht den Handwerker, der gerade sowieso schon immer im Stadtverkehr stecken bleibt.
Wollen wir in dieses virtuelle Gespräch einsteigen? Soll ich mal die von mir gefühlte Gegenposition ja, quasi des Klimaaktivisten da dann jetzt einspeisen? Die würden wahrscheinlich sagen, ja, aber dann ist es wieder so eine Art Ableitung, Externalisierung des Problems. Das sind die da oben und wir haben nichts zu ändern und so weiter. Es soll eben ganz normale Menschen in ihrer Lebenswelt, da gibt es auch aus der Forschung über soziale Bewegungen in den USA so ein Strang, der argumentiert damit, dass es eine Disruption bräuchte. Ja, also im Fall im Leben der Lebenswelt sozusagen der ganz normalen Leute müssen ständige Störungen auftreten, damit die wirklich gezwungen werden, darüber aktiv nachzudenken.
Ja, aber ich frage mich nur
von Nudging. Also so, das wäre die Antwort.
Aber ich frage mich, hat das jemals funktioniert?
Civil Rights Act ist in die Wege geleitet worden in den USA. Wird jetzt zurückgenommen, meinethalben. Aber 30 Jahre ging das gut, nicht?
Ja, das ist wahr. Das ist übrigens auch, das ist für mich immer die größte Verteidigung aller dieser Aktionen, wenn Leute sagen, naja, wir sind doch in einem demokratischen Rechtsstaat, es gibt doch die Wege. Rosa Parks ist auch irgendwann gegen in einer Demokratie geschaffene Gesetze aufgestanden, hat sich im Bus auf den Platz gesetzt, der nicht für sie vorgesehen war und damit viel ausgelöst.
Super Punkt. Und die Wahrnehmungen ändern sich eben auch. Vielleicht wird man, und das ist wirklich völlig jetzt unabsehbar, aber natürlich kann es genauso gut sein, dass man in der Rückschau sagen wird, warum waren das nur so wenige und warum wurden die auch noch kriminalisiert? Es ist ja durchaus möglich, dass so auf die Dinge geblickt wird, so wie man eben Rosa Parks jetzt, ich würde schon sagen, als Heldin verehrt, die sich eben diesem Regime, diesem grundsätzlich demokratischen, von Mehrheiten beschlossenen Regime nicht gebeugt hat. Und deswegen, weil das aber alles vollkommen unklar ist, würde ich jetzt wieder alle Seiten zu einer gewissen, die Protestierenden sind jetzt nicht per se die großen Märtyrer der Gegenwart, aber man muss denen eben auch gleichzeitig nicht mit der ganzen Härte des Gesetzes, um hier mal so ein bisschen im Vokabelheft des CSU-Innenpolitikers rumzublättern, begegnen.